Hallo und herzlich willkommen bei Sinnvoll, dem Psychologie-Podcast mit Jenny
und Fee.
Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und haben uns gedacht, weil ja in der Vergangenheit einer unserer bislang beliebtesten Podcasts zum Thema Körperbilder war, dass wir uns heute doch nochmal mit einer etwas anderen Facette von Körper beschäftigen. Und zwar einer verzerrten Wahrnehmung des Körpers, der in den Bereich der psychischen Erkrankung noch stärker reingeht.
Genau, und wir wollen heute über die Körperdysmorphie, kurz KDS, und die Muskeldysmorphie sprechen.
Genau, vielleicht kann sich der ein oder andere noch nicht so viel darunter vorstellen. Also körperdysmorphische Störung, auch unter Dysmorphophobie, also Angst vorm Entstelltsein, quasi bekannt. Wir haben das auch schon mal ganz kurz angerissen in unserem Körperbilder-Podcast, aber ich glaube, es ist auch nochmal eine ganze Episode wert, denn das ist ja auch die sogenannte Schamerkrankung. Also Menschen sind sehr stark dadurch belastet, durch die Kernsymptomatik dieses Störungsbildes, dass sie sich selber als hässlich empfinden. Ne?
Genau, dass sie in irgendeiner Form das Gefühl haben, dass sie Missbildungen haben, dass sie von anderen schlecht bewertet werden oder negativ abgewertet werden aufgrund ihres Aussehens. Also noch nicht mal aufgrund ihres Verhaltens oder so, sondern aufgrund ihres Aussehens. Und das natürlich so einen Rattenschwanz irgendwie mit sich zieht. Sozialer Rückzug, ständige Beschäftigung mit dem eigenen Aussehen, versuchen das in irgendeiner Form zu kaschieren, zu verbessern. Und so weiter. Und das kann natürlich zu einem ganz, ganz hohen Leidensdruck führen.
Ja, und dabei ist zu sagen, dass natürlich, ein wesentliches Merkmal der Störung auch noch ist, dass dieser Makel, den die Betroffenen an sich selbst wahrnehmen, in der Regel gar nicht in dem Ausmaß tatsächlich ausgeprägt ist, wie die Betroffenen es wahrnehmen. Weil was ja dann immer, also die erste Gegenfrage, gerade bei Betroffenen, weil ich das jetzt, ich habe ja auch mal ein Video dazu gemacht bei YouTube und was ich da gesehen habe, was viele direkt gefragt haben in den Kommentaren war, ja, aber ich bin halt wirklich so hässlich. Ich kann ja nichts dafür, dass meine Nase total verkrüppelt ist oder dass ich so ein großes Muttermal im Gesicht habe. Also es sind ja meistens Dinge, die die Betroffenen schon sehr stören, die sie aber einfach, die manchmal auch tatsächlich ein bisschen abweichen von der Norm, in Anführungsstrichen, wenn man so sagen will, aber nicht in dem Ausmaß, wie die Leute es dann in ihren katastrophisierenden Gedankengängen tatsächlich selbst wahrnehmen. Also es kann durchaus sein, dass man einen kleinen Höcker auf der Nase hat oder eine etwas dickere Nase, also Nase ist auch tatsächlich häufig betroffen, oder etwas dünnere Haare zum Beispiel oder eine unreine Haut und sich dafür schämt, aber für diese Person ist es halt so, dass sie daran quasi ihren kompletten Lebensinhalt irgendwo festmachen. Also sich wirklich bis zu 8 Stunden am Tag mit diesem Makel beschäftigen. Entweder darüber nachzudenken, was andere darüber denken könnten. Oder wie du gerade schon gesagt hast, es zu kaschieren oder zu kosmetisch zu behandeln. Mhm. Ist auch sehr häufig. Und wenn du dann Außenstehende fragst, dann sagen die vielleicht, ja, okay, du hast ein bisschen Pickel, aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Hat ja jeder irgendwie, ne? Mhm. Oder hier eine Narbe oder sowas.
Und dann kommt noch diese Angst davor, dass vielleicht die, die man fragt, auch noch nicht die Wahrheit sagen könnten. Was natürlich dann auch noch mal mehr in diesen Teufelskreis reingeht. Was ist, wenn die mich nur anlügen aufgrund dessen, dass das wirklich so dramatisch ist? Weil man sagt ja auch einfach vielleicht gar nicht so gerne die Wahrheit, wenn etwas ganz, ganz schlimm ist. Und dieses überproportionale Beschäftigen mit kleineren oder nicht vorhandenen Makeln führt natürlich auch zu diesen ganz massiven Einschränkungen in allen Bereichen des Lebens, weil das natürlich enorm hemmt in dem Umgang mit anderen Menschen, in dem Umgang aber auch mit sich selber, denn jeder, der sich vielleicht mal einmal in seinem Körper nicht so richtig wohlgefühlt hat, weiß vielleicht, dass man sich dann auch anders bewegt, dass man anders mit sich umgeht, dass man andere Gedankenmuster hat und die so sehr beherrschend, fast zwanghaft sogar auch sind. Ne?
Ja, also zwanghaft trifft es auch ganz gut, weil dieses Störungsbild, das ist ja auch, da gab es eine Umkategorisierung in den diagnostischen Manualen. Das finde ich auch ganz interessant, weil früher, es gab ja, wir haben ja noch mal ganz kurz in der Psychologie oder auch in der Medizin haben wir ja die sogenannten diagnostischen Manuale, die uns etwas über die Symptomatik von verschiedenen Störungsbildern aussagen, also in der Psychologie das DSM, Diagnostisch-Statistische Manual psychischer Störungen.
Oh, voll gut, ich habe immer vergessen, woher das ist.
Jetzt in der 5. Version und zuvor halt in der 4. Version. Und die körperdysmorphische Störung war eines dieser Störungsbilder, was im Zuge der Neuauflage des DSM halt von einer Umkategorisierung betroffen war. Das war nämlich früher unter den somatoformen Störungen, also den körperbetreffenden Störungen, eingruppiert, wo sonst auch sowas wie die Hypochondrie zum Beispiel drin vorkommt, ne? Oder auch so diese Schmerzstörungen, so psychosomatische Schmerzstörungen ohne eine richtige Ursache, also die somatoforme Störung zum Beispiel. Und jetzt ist es aber so, dass bei der Umstrukturierung dieses DSM die körperdysmorphische Störung rausgenommen wurde aus diesem somatischen Komplex, somatoformen Komplex, und eingruppiert wurde in die Zwangsstörungen und Verwandtenstörungen, weil eben die Experten, die sich dann immer zusammensetzen und darüber dann Konsens finden, das sind ja ganz viele Wissenschaftler und auch große Therapeuten, die sich da kurzschließen in ihren Konferenzen, die haben halt gesagt, okay, die Charakteristika dieser Aussehenssorgen, die so aufdringlich sind und halt auch so schwer zu kontrollieren, die ähneln eher dem, was zum Beispiel ein Patient mit einer Zwangsstörung, nehmen wir jetzt mal jemand, der Angst vor Keimen hat und sich denkt, überall sind Keime, und auch diese Gedanken sind ja sehr aufdringlich, sehr intrusiv, sagt man. Und die beschäftigen sich ebenfalls ja sehr lange am Tag mit den Gedanken, aber auch mit Zwangshandlungen, die dazu dienen sollen, diese Gedanken irgendwo zu beruhigen. Und das haben wir auch bei der körperdysmorphen Störung mit sowas wie dem Camouflaging, also dem Verdecken des Makels über Perücken, über Hair Extensions, über Make-up, über das Tragen bestimmter Kleidungsstücke. Und das auch immer wieder kontrollieren, Checking von eben diesen Sicherheitsverhaltensweisen oder auch Checken im Spiegel, ne, dass man immer wieder guckt, okay, sieht man jetzt meine hohe Stirn zum Beispiel, muss ich meinen Pony anders legen oder sowas. Und dass solche Verhaltensweisen dann mehr Ähnlichkeiten mit Zwangsstörungen, wie auch so ein Waschzwang oder sowas zum Beispiel, aufweisen, als mit diesen somatoformen Störungen, wo man irgendwie auch Fehlempfindungen bezüglich des eigenen Körpers hat, die aber eher ja in diese Krankheitsangstrichtung und Schmerzrichtung gehen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, so somatoforme Störungen sind ja auch weniger die Angst vor der Bewertung bei anderen. Also es geht ja bei der Körperdysmorphenstörung ja auch ganz viel darum, dass da auch so eine soziale Angst und so, also was Zwanghaftes eben mitspielt. Bei den somatoformen Störungen ist die Kategorie irgendwie eine andere. Also da geht es ganz, ganz viel darum, dass man Angst hat, eine Erkrankung zu haben, dass der Körper nicht mehr unversehrt ist, dass Schmerzen als Ausdruck von einer psychischen Befindlichkeit in irgendeiner Form sich ausdrücken. Und das ist ja tatsächlich eine ganz andere Richtung. Ich versuche mir immer so Bilder zu bauen. Und das eine geht nach außen und das andere geht irgendwie so sehr nach innen. Und die somatoformen Störungen haben eher was nach innen, während die körperdysmorphen Störungen eher was nach außen haben.
Ja, also passt ja auch so ein bisschen, dass Menschen jetzt mit einer Hypochondrie oder neu Krankheitsangststörung, weil Hypochondrie ist auch so ein bisschen stigmatisierend vielleicht, können wir auch noch mal drüber sprechen.
Was Veraltetes, habe ich immer das Gefühl.
Ja, genau. Und der Hypochonder, das ist ja auch so, da hat man ja schon so eine gewisse Assoziation, dass man sagt, okay, das ist jetzt so einer, der übertreibt es halt, ne? Ja. Und ist ja auch letztendlich so, aber dass die Krankheitsangst ihn antreibt, das ist ja dann, wird so ein bisschen fallen gelassen. Deswegen wurde die Bezeichnung geändert, um die Stigmatisierung auch so ein bisschen davon abzugrenzen, die dadurch passiert. Aber da ist es ja auch so, dass sie ein hohes Inanspruchnahmeverhalten haben bezüglich medizinischer Dienstleistungen. Also die zeichnen sich ja durch dieses Doktor-Hopping aus so ein bisschen, dass sie zu verschiedenen Ärzten gehen und denken, keiner hat eine Ahnung, keiner findet die Erkrankung. Ne? Und sie selber sind sehr auf sich fokussiert und wollen halt letztendlich, dass man ihnen hilft oder dass man sie ernst nimmt, während die KDS-Patienten ja eher so sagen, okay, ich will nicht, dass die Leute meinen Makel wahrnehmen. Ja. Und ich möchte eigentlich nur in das Ideal irgendwo reinpassen und eigentlich nur schön sein. Ich empfinde mich aber als so hässlich und entstellt.
Und vielleicht noch nicht mal so dieses, also ich glaube, aber das meintest du auch gar nicht, noch nicht mal dieses schön sein wollen, sondern einfach nicht mehr hässlich, nicht mehr in irgendeiner Form abstoßend oder so, weil das ist ja ganz häufig dieses Gefühl, was da mit reinfällt. Ne? Also noch nicht mal über die Proportion hinaus schön, sondern einfach nur nicht mehr das, was man in dem Moment empfindet.
Ja, wobei ich glaube, dass es da auch so unterschiedliche Subtypen gibt. Das ist nämlich, also es gibt die, die sich wirklich, die wirklich eine ganz hohe Angst haben, auch von anderen abgelehnt zu werden. Da gibt es auch die sogenannte aussehensbezogene Zurückweisungssensitivität, ein schönes persönlichkeitspsychologisches Konstrukt von Laura Park 2007 definiert, dass Menschen Angst haben, aufgrund ihres Aussehens von anderen Menschen in zwischenmenschlichen Situationen abgelehnt zu werden. Ne? Also das ist bei denen sehr hoch ausgeprägt, auch die allgemeine Zurückweisungsangst. Und damit hat die KDS auch wieder sehr viel Ähnlichkeit mit der Sozialphobie. Mhm. Ne? Und sie ist irgendwo zwischen der Zwangsstörung und der Sozialphobie von ihren Charakteristika in der Ausprägung, wo Menschen sich wirklich als entstellt oder hässlich empfinden. Es gibt allerdings auch so die KDS-Ausprägung, wo der Zwang sich eher darin äußert, dass die Leute einem bestimmten Ideal nahe kommen wollen, was noch nicht mal dem allgemeinen Schönheitsideal entsprechen muss. Und das sind diese Leute, die zum Beispiel, da gibt es die Tenorexia auch genannt. Vielleicht, das ist nicht mehr so in, aber ja.
Das gab es aber mal ganz
in den 90ern. Stimmt. Und zwar, was ist das?
Wenn du zu viel auf die Sonnenbank gehst. Ja. Ne? Und genau, stimmt, da habe ich letztens noch einen Artikel drüber. Boah, ich bin gerade ziemlich fasziniert von mir, dass ich auch mal einen Artikel gelesen habe.
Yay.
Und sogar einen geschrieben.
Wow.
Genau, da geht es ja darum, dass du das Gefühl hast, dass du nicht braun genug bist, dass du vielleicht auch nicht genügend Teint irgendwie hast und dass du deswegen häufig irgendwie zu Bräunungsmitteln in irgendeiner Form greifst. Ne? Und das war, ich glaube, in den 90ern war ich noch ein bisschen jung, aber da war, glaube ich, Sonnenstudio so das Nonplusultra. Mhm. Und jetzt ist man ja Gott sei Dank auch, weil das einfach ja auch hochgradig krebserregend sein kann, davon ja weg und geht zu so Bräunungsduschen und Cremes und ich weiß nicht was alles, wobei das auch gar nicht mehr, glaube ich, so sehr im Fokus ist in diesen Schönheitsidealen mit drin. Ne?
Ja, hat sich ja so ein bisschen verändert einfach. Damals war es so, dass der gesunde Teint, so dieses rot-orange Sonnenbankbraun am besten noch mit blond gebleichten Haaren dazu war. Das war ja total in und dann noch irgendwie ganz dünne Augenbrauen oder so, der Trend der 90er. Aber ja, was man da auch sagen muss, ist, dass auch da quasi eine verzerrte Selbstwahrnehmung einfach dazu führt, dass die Leute so zwanghaft jeden Tag auf die Sonnenbank gehen. Und zwar, weil sie sich selber als zu weiß empfinden, also zu hell. Dass sie auch denken, das sind auch diese Fehlschlüsse, wenn sie dieses Verhalten jetzt nicht zeigen, dann innerhalb von einer Woche sind die wieder weiß wie eine Kalkleiste. Also so wie ich. keine Abgrenzung von der weißen Wand, wenn ich mich da vorstelle. Also wirklich so ganz, dass sie ganz schnell wieder, übertrieben schnell denken, sie werden wieder fahl. Und dann entwickeln sich daraus halt auch zwanghafte Verhaltensweisen, dieses zwanghafte Bräunen. Ne?
Wobei man natürlich da auch nochmal, ich finde das wichtig, nochmal abzugrenzen, weil man diesem Trend mitgemacht hat, hat man nicht unter Tanorexie gelitten, also nicht zwingend. Mhm. Es kann aber sein, dass es sich daraus, und das meintest du, daraus entwickelt hat. Nur,
genau.
Also wenn wir alle 1999 zur Sonnenbank gerannt sind und schon eine erhöhte Bräune hatten, dann hieß das nicht, dass wir alle irgendwie an einer psychischen Erkrankung gelitten haben, sondern einfach nur cool sein wollten.
Genau, immer die dimensionale Abgrenzung von Trendverhalten, auch exzessiverem Trendverhalten und der tatsächlichen psychischen Erkrankung. Also wiederum muss es ja irgendwelche negativen Konsequenzen haben. Und das ist halt, wie du schon gesagt hast, natürlich das Hautkrebsrisiko in dem Falle, aber auch das Leiden der betroffenen Person, wenn sie das Verhalten unterlassen. Ja. Also es wäre ja auch so eine Art Suchtverhalten wiederum haben, ne? So ein bisschen in die Richtung.
Ich finde das sowieso super schwer, Zwang, Sucht und auch Angst immer mal, also das ist so alles ein Formkreis für mich, also ist es natürlich auch nicht, aber das voneinander so abzugrenzen, weil ich finde immer, die bedingen sich gegenseitig so stark, dass man nicht das nicht so richtig trennscharf voneinander machen kann.
Ja, und es gibt, also es spielt ja auch so immer so ein bisschen der Impuls kann ja ähnlich sein. Du hast irgendwie dieses compulsive eating auch zum Beispiel, also das zwanghafte Essen, was dann aber eine, eher so eine impulsive Verhaltensweise ist, ne? Während du, wenn du jetzt einen Kontrollzwang hast, ja eher so was ganz Geordnetes hast, wo wir eher was Restriktives drin sehen, also was Beschränkendes, und das andere ist eher so das Überbordende, ne? Also, aber der Impuls ist halt immer da, der Impuls, irgendein Verhalten zu haben, was man nicht kontrollieren kann. Mhm. Egal, ob es jetzt zu einem übermäßigen Verzehr oder Spielen oder Kaufen oder so führt. Mhm. Oder auf der anderen Seite zu einem extremen, übermäßigem Beschränken von Verhaltensweisen, wie bei der Magersucht, der Anorexie, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, oder eben sowas wie Waschzwang. Da kann man jetzt auch sagen, okay, ist es kompulsiv oder obsessiv? Mhm. Ne? Im Englischen ja Obsessive-Compulsive-Disorder auch, OCD. Und entsprechend spielen diese beiden Pole der Dimension ja eine Rolle dabei. Ne? Also,
die sich, finde ich, aber auch immer sehr schnell, also auch, auch innerhalb eines Störungsbildes abwechseln können. Auch das finde ich immer super spannend zu beobachten, dass das halt sowohl restriktiv als auch obsessiv sein kann. Und zwar in beide Richtungen ausschlagend.
Ja.
Und das noch nicht mal individuell nur unterschiedlich ist, sondern auch innerhalb von tagesformabhängigen Situationen. So.
Ja, oder auch Stressoren, denen man gerade ausgesetzt ist, Lebensumständen allgemein. Ne? Also ja, das ist auch sehr spannend, wenn man sich jetzt auf die KDS das mal anguckt, da hast du ja irgendwie dieses Restriktive auch oft in den Gedanken und auch teilweise in den Sicherheitsverhaltensweisen, dass du sagst, okay, übermäßiges Schminken ist ja auch irgendwie etwas verbergen, etwas verdecken wollen und dann auf der anderen Seite hast du aber so andere obsessive Verhaltensweisen wie auch ein Punkt, übermäßig zu Schönheitsoperationen zu rennen, weil das sind diese, also neben dieser Tanorexie gibt es ja auch diese Sachen, wo man als, ich sag jetzt mal, nicht psychisch erkrankter Mensch dann halt auch denkt, okay, was geht in denen voll und kein Verständnis hat, wenn sich jemand so wie Barbie tausendfach schönheitsoperieren lässt, also immer wieder zum Chirurgen rennen, um Barbie oder Ken möglichst ähnlich zu sehen oder auch so Body Modification ist ja auch so ein bisschen in die Richtung.
Da wollte ich tatsächlich gerade auch hinaus, wie du das denn siehst, weil Body Modification ist ja grundsätzlich auch wieder eine Form von Trend, die ja alle irgendwie ein Stück weit mal auch mitgemacht haben, also alle ist jetzt auch weit gegriffen, aber viele auch, auch in ihrer Entwicklungsphase mitgemacht haben. Und da ist natürlich auch mal die Frage, wo hört Body Modification normal auf und wo fängt eine psychische Erkrankung wie die KDS zum Beispiel an? Mhm. Vielleicht müssen wir dazu noch mal kurz erklären, was Body Modification eigentlich ist.
Also verschiedene Verhaltensweisen, mit denen man halt die Form oder das Aussehen des eigenen Körpers verändert. In der Regel könnte man jetzt auch eine Schönheitsoperation darunter fassen, also sowas wie Brustimplantate oder Po-Implantate oder ähnliches oder Fettabsaugen wäre eigentlich auch eine Art von Body Modification. Im engeren Sinne fasst man da aber sowas drunter wie bestimmte Piercings oder sowas wie Brandings, Implantate unter der Haut, gespaltene Zunge, Zähne anspitzen lassen, Hörner implantieren und Tattoos halt, ne? Ja. Also oder andere Art von Körperschmuck oder Körperveränderungen. Mhm. Das ist eigentlich das, was so allgemein drunter verstanden wird.
Also sind wir, also jede Frau und jeder Mann, der ein Ohrloch hat, hat quasi schon an einer Body Modification teilgenommen. Ja. Genau. Wie sieht das aus mit Schminke? Also es gibt ja jetzt doch schon sehr viel Make-up, das man nutzen kann. Und ja auch sehr, sehr viele Menschen, die Make-up in irgendeiner Form nutzen. Ich überlege gerade, aber das gehört, glaube ich, trotzdem auch ein Stück weit zur Body Modification im weiteren Sinne, ne?
Je nachdem, wie extrem man es einsetzt, glaube ich. Also wenn du jetzt so die Body Modification Szene anguckst, dann ist da sowas wie auch extreme Wimpern, die angeklebt werden. Oder auch diese Wimpernimplantate, die ja viele auch einfach, weil es schön aussieht, sich jetzt machen lassen, Wimpernimplantate. Also die künstlichen, du weißt schon, ne? Diese aufgeklebten,
künstliche Wimpern.
Fake Lashes, genau. Wimpernimplantate. Nieder einmal reingeschraubt.
Neues ist spannend, aber
nein, aber ob man jetzt seine Gesichtsform tatsächlich extrem verändert durch so extremes Contouring oder so, dann, da gibt es ja diese Social-Media-Sachen auch, wo so irgendwelche Koreaner zum Beispiel so aufgeklebte Nasen haben, damit sich die Nasenform oder auch die Kieferform komplett verändert und wenn du dann wirklich aussiehst wie jemand anders, so, dann wäre es Body Modification, wobei der Lidschatten und die Mascara im Alltag würde ich jetzt nicht unbedingt dazu zählen, weil du modifizierst deinen Körper ja nicht, du enhanced ja eher. Also du versuchst dich ein bisschen hübscher zu machen, aber du willst nicht dein Aussehen komplett verändern und vor allen Dingen auch nicht langfristig. Ne?
Ja. Das heißt also, unter Body Modification können wir alles, was langfristige Veränderungen am Körper irgendwie mitbringt, Schminke nicht und aber auch keine, also nur im weiteren Sinne Schönheitsoperationen.
Die würden wahrscheinlich eher in eine eigene Kategorie fallen, also so jetzt zumindest die klassischen, würde ich sagen. Ne? Und da ist mir übrigens gerade auch noch direkt eine Studie eingefallen, weil ich habe die mal gereviewt als Gutachterin, diese Studie. Da ging es nämlich um Körperzufriedenheit bei Menschen mit Body Modification. Eben wegen deiner Frage, ist es jetzt ein Zeichen für KDS oder vielleicht auch so als Vorläufer für Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper? Und die fanden das eher gar nicht. Also sie fanden tatsächlich, dass Menschen, die Body Modification ausüben, zufriedener mit ihrem Körper waren, ja, als Menschen, die das nicht machen.
Tatsächlich würde ich das auch aus dem Gefühl, ohne dass ich jemals eine Studie darüber gelesen habe, auch so sehen, weil es ja ganz häufig auch was mit einem Statement zu tun hat, ne? Also es hat ja viele Gründe, warum man das macht. Und ich glaube, das Verhalten, um sich aufzuhübschen, ist ein weniger relevantes dahinter. Sondern es geht, glaube ich, eher darum, zu einer bestimmten Gruppe zu gehören, ein Statement zu setzen, Mutproben zu machen, je nachdem, wie alt man ist. Und also, dass es vielleicht eher in diese Richtung geht. Ne?
Ja, oder sich selbst auch auszudrücken. Ja, ne? Das genau, ist ja ganz häufig, zu, also auch, wenn das irgendwie früher, glaube ich, also in meinem Kopf zumindest immer ein größeres Thema war als heute, aber so Zugehörigkeit zu bestimmten Subkulturen, die sich damit halt ausdrücken ließen durch bestimmte Body Modification. Aber auch letztendlich nicht so verwunderlich, weil es ja ein Verhalten ist, mit dem du letztendlich auch wieder eine ziemlich große Kontrolle über das Aussehen hast und in der Regel auch eher einem Schönheitsideal deiner selbst näher kommst und nicht unbedingt dem klassischen gesellschaftlichen Schönheitsideal.
Ja. Ich weiß, mein Freund ist ja voll tätowiert und dem war das zum Beispiel mega egal, welche Motive der, also nicht ganz egal, aber welche Motive der hat, Hauptsache der ist bunt. Und das ist, fand ich auch sehr spannend, weil der sich vorher einfach, also es hatte nichts damit zu tun, dass er sich nicht wohlgefühlt hat, sondern er fand das einfach schöner, wenn es bunt ist. Mhm. Es ging nicht um irgendeine Art von Vermeidung, die wir dann ja auch wieder bei der KDS haben, sondern um eine Annäherung zu einem, ja, Ziel in irgendeiner Form.
Ja, und ja, auch da, also ich hatte jetzt gerade gedacht, okay, das könnte schon mal ein wichtiges Kriterium sein, um das auch abzugrenzen, also aus welchem Motiv heraus macht man das?
Genau.
Macht man das, um zu vermeiden, hässlich zu sein oder zu vermeiden, dass andere einen auslachen? Mhm. Oder macht man das, um einem eigenen Ideal näher zu kommen? Wobei man auch da sagen muss, auch wenn jemand wie diese lebenden Barbie- und Ken-Menschen sich immer wieder operieren lassen, oder nehmen wir mal Michael Jackson jetzt zum Beispiel als so ein Beispiel, jemand, der offensichtlich mit seinem Aussehen auch sehr unzufrieden war und sich immer wieder hat operieren lassen, um einem eigenen Ideal näher zu kommen, hat aber letztendlich auch dazu geführt, dass die Maßnahmen, denen er sich unterzogen hat, ja eher negative Auswirkungen tatsächlich hatten und vielleicht ihm auch Ärzte eher davon abgeraten hätten, das jetzt noch zu machen und er es dann aber trotzdem macht. So, also, dass du die Grenzen der Zumutbarkeit für deinen eigenen Körper irgendwie so weit überspannst, dass du deiner Gesundheit wiederum schadest und das aber trotzdem nicht lassen kannst aus Zwang, aus einem inneren Zwangsimpuls heraus.
Genau. Ne? Ich glaube auch, das ist so ein, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, sich da nicht so in die eigene Tasche zu lügen. Weil es halt darum geht, wenn ich es jetzt nicht machen könnte, welche Konsequenzen hätte das für mich? Und wenn ich dann feststelle, so, dann wird es mir richtig dreckig gehen, dann hätte ich einen Leidensdruck dahinter. Dann ist das ja auch wieder mehr ein Hinweis dafür, dass ich vielleicht an einer anderen Baustelle erstmal für mich gucken könnte. Ich muss ja nichts, aber könnte, anstatt dann genau diese Maßnahme irgendwie vorzunehmen an meinem Körper.
Ja, und das passt ja auch, also es passt auch dazu, dass man tatsächlich bei, wenn man jetzt Prävalenzuntersuchungen, also Untersuchungen macht, wie häufig die körperdysmorphische Störung in verschiedenen Stichproben auftritt, dann findet man tatsächlich unter Menschen, die in Behandlung in der plastischen Chirurgie sind, die stärksten Ausprägungen. Da findet man, wenn ich jetzt nicht lüge, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr 28% der Personen, die sich aus optischen Gründen operieren lassen, plastisch-chirurgisch, also nicht nach einem Unfall oder sowas, dass ungefähr so viel Prozent, 28, bei denen betroffen sind von KDS-Symptomatik.
Wobei ich da auch gelesen habe in meiner Recherche, die ich natürlich nicht gut replizieren kann, weil ich weder Autor noch Jahreszahl habe. Wow, richtig gut, Fee. Da habe ich irgendwie gelesen, dass das eine super krasse Dunkelziffer noch irgendwie mitbringt, weil das halt in einem Aufnahme- oder Anamnesegespräch bei einem plastischen Chirurgen überhaupt nicht mit aufgenommen wird, warum derjenige glaubt, dass er denn sich jetzt einem schönheitschirurgischen Eingriff unterziehen müsste und dass man dadurch das überhaupt nicht richtig erheben kann.
Ja.
Und das glaube ich tatsächlich auch, weil wenn man sich, also nur mal auf Social Media anguckt, wie viele Schönheitsoperationen da auch tatsächlich vollzogen und auch offenkundig, also es ist ja auch gut, dass man da einen offeneren Umgang mitgefunden hat, weil dadurch ja auch wesentlich weniger Komplikationen in irgendeiner Form runtergedrückt werden. Aber da stellt man dann ja auch vielleicht fest, dass das auch wie so eine Sucht wird. Also die Sucht nach Schönheitsoperationen, die Sucht nach mehr, nach schöner, nach besser.
Ja.
Und da das Maß der Dinge auch ein Stück weit verloren gehen kann.
Ja. Ja, also die Dunkelziffer, einerseits ist die beim Schönheitschirurgen sehr hoch, andererseits aber auch in der psychotherapeutischen Praxis an sich. Also ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die psychotherapeutisch arbeiten, sagen auch, dass sie immer mal wieder bei einigen Patienten den Verdacht haben, aber sie haben es diagnostisch nicht abgeklärt, weil die Patienten kommen mit einer Depression.
Ja.
Aber dann häufig sind ja gerade solche Selbstzweifel oder auch solche Beschäftigungen mit dem eigenen Aussehen etwas, was unterschwellig zu einer Depression beitragen kann, wo sich aber viele dafür schämen, weil sie denken, ich will nicht als oberflächlich oder eitel gesehen werden und ich stelle mich ja so an, ich weiß, ich übertreibe voll und eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm, aber mich belastet es halt schon sehr, dass zum Beispiel meine Arme zu kurz sind oder dass ich finde, dass ich zu schmächtig gebaut bin oder gerade bei Männern ist ja auch so ein häufiges Problem, dass sie zu klein sind, also andere Menschen, also bei Frauen ist häufig noch sowas wie die Oberschenkel betroffen, also Körperform an sich, nicht nur das Gewicht, auch sowas wie meine Hüfte ist zu breit oder meine Schultern sind zu breit zum Beispiel oder meine Brust ist zu groß oder zu klein, was jetzt nicht so die klassischen Gewichtssorgen sind, wie bei Essstörungen zum Beispiel, ne? Oder halt bei Männern ja auch der Haarausfall ganz häufig und Haut, Gesicht, Kinn, Nase, all diese Regionen auch sehr viele, sehr häufig Makelbereiche, die betroffen sind. Ne? Und das wird halt in den Routine-Anamnesen nicht zwangsläufig abgefragt.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja auch kein Störungsbild, was weder im Studium noch in der Ausbildung, meine ich, so heftig behandelt wird, dass man es gut kennenlernen würde und vielleicht eher als so eine kleine Nebendiagnose mitlaufen kann.
Ja.
Was aber, finde ich, wenn man sich das differenziell nochmal anguckt, einen enormen Mehrwert hat, wenn man das nochmal therapeutisch mit aufarbeitet, weil die Akzeptanz des eigenen Körpers, die Akzeptanz des eigenen Ichs, ja, es hat ja auch was mit der Integrität in die Identität zu tun, ist ja ein ganz, also auch für Depressionen was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn ich diesen Punkt oder Teilaspekt vielleicht auch eines großen Ganzen irgendwie rauslasse, dann fehlt mir möglicherweise was hinterher auch möglicherweise wieder dazu führen könnte, dass man in Remission kommt.
Ja, und vor allen Dingen angesichts der Tatsache, dass wir wissen, dass für den Selbstwert das Aussehen leider heutzutage immer noch eine sehr große Rolle spielt, vor allen Dingen für Frauen. Und da einfach so eine wichtige Säule ist, auch wenn es schöner wäre, wenn es halt nicht so wäre. Ne? Also für Männer tatsächlich auch immer ein bisschen mehr in den letzten Jahren. Also gab es ja schon den Trend auch dahingehend, dass das Aussehen auch für Männer wichtiger wird. Und jetzt habe ich einen eleganten Boden geschlagen.
Ja, dachte mir auch gerade, war mega. Ja.
Denn eine weitere Subform der körperdysmorphen Störung, die im DSM zum Beispiel auch als Zusatzdiagnose mit aufgeführt ist, auch wenn sie keine eigenständige Diagnose ist, sondern Zusatzdiagnose der KDS, ist die Muskeldysmorphie. Und das ist mit dem ganzen Fitnesstrend ja so ein Thema, was durchaus da auch nochmal, ich glaube, in den Medien ein kleines bisschen präsenter geworden ist, aber immer noch sehr unbekannt.
Ja,
ne?
Ja.
Also Thema Bigorexie, wo wir bei der Tanorexie schon waren, jetzt die Bigorexie. Also wir sagen ja bei der Anorexie, der Magersucht, dass die Menschen, die betroffen sind, sich im Spiegel als viel dicker wahrnehmen, als sie eigentlich sind. Und daher kommt auch so ein bisschen dieser Begriff Bigorexie, dass die Menschen sich im Spiegel viel schmächtiger wahrnehmen, als sie sind. Und das Ziel hier, und daher auch eher die Männer als Betroffene, möglichst muskulär zu sein. Mhm. Und die Angst davor, schmächtig zu sein oder Muskelmasse zu verlieren, auch mit einer gestörten Körperwahrnehmung wohl verbunden. Und das ist natürlich etwas, was vor allen Dingen Männer betrifft, die auch häufig dann deshalb oder als Ursache davon und dann auch exzessiv Kraftsport vor allen Dingen betreiben.
Ja, genau. Das findet man halt ganz häufig in dieser Fitnessszene, wo es dann nicht nur darum geht, besonders viel Kraftsport, sondern dann auch eben die Ernährung dementsprechend anzupassen und wo sich halt eben auch schon ein Großteil des Lebens nur darüber definiert und beschäftigt, dass man da bloß keine Muskelmasse verliert, dass man eben nicht zu schmächtig wirkt und dass die Angst da auch wirklich sehr, sehr groß ist. Es wird natürlich auch dadurch wieder gepusht, dass sehr viele meistens in so einem Fitnessstudio abhängen, die sich auch gegenseitig pushen wollen. Und wo natürlich dann vielleicht auch noch so Stigmata, wie die bei Männern ja auch häufig noch vorhanden sind, sowas wie, man darf keine Schwäche zeigen, man darf eben keine Ängste haben und so weiter, was ja leider immer noch weit verbreitet ist, noch das pusht, dass man eben auch darüber gar nicht sprechen darf oder diese Ängste gar nicht richtig wahrnehmen darf. Das ist ja auch so ein zur Seite schieben von einer bestimmten Angst wieder, ne?
Ja, und es ist halt irgendwie auch so ein, also wenn ich das mal so aus einer evolutionspsychologischen Perspektive noch beleuchte, es ist ja auch ganz interessant, dass bei den Frauen ja eher dieses Schlanksein eine Rolle spielt, also schlank, möglichst jugendlich und dann möglichst noch dieser Waist-to-Hip-Ratio von 0,7, das heißt, das Verhältnis von Taille zu Hüfte sollte möglichst 0,7 betragen, so wie bei 90-60-90, dann wäre es halt noch unter 0,7, also diese Sanduhrfigur, was ja Fruchtbarkeit anzeigt, und bei den Männern hingegen das muskuläre, Muskulosität, die dann halt anzeigt, dass man durchsetzungsstark ist und seine Familie zum Beispiel beschützen kann und deswegen halt auch Fitness nachweist, um halt gute Gene weiterzugeben, so ein gewisses, sag ich jetzt mal, Alpha-Tier-Potenzial, was ja dann zu einem exzessiven Nacheifern dieses Ideals wiederum führt. Was ja auch, wo man jetzt sagen kann, okay, ist das jetzt wirklich schlimm, dann sollen die halt Kraftsport machen, ist doch gut. So.
Ja, also grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, Sport zu machen. Die Frage ist aber auch da wieder, ne, wir sind ja immer wieder auf diesem Kontinuum, ab wo wird es denn kritisch? Und auch da geht es ja wieder darum, wenn sich mein Leben quasi darum beschäftigt und wenn ich quasi den Verzicht habe und mich das zu einem Leidensdruck führt, wenn ich auch da wieder das Gefühl habe, oh Gott, jetzt muss ich aber das Doppelte oder Dreifache tun oder ich muss mich in irgendeiner Form bestrafen, es geht in sowas Zwanghaftes rein, auch dann ist es natürlich wieder, auch wenn es einen gesunden Aspekt eigentlich irgendwie dahinter hat, auch ein gesundes Essverhalten ist, ja, kann ja zwanghaft werden, ist es wieder kritisch zu sehen und dann auch da sollte man vielleicht auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Also wenn man leidet, indem man dadurch, dass man zum Beispiel mal eine Trainingssession auslässt, aber auch wenn du jetzt zum Beispiel trainierst, obwohl du es besser nicht tun würdest, das ist halt gerade bei Sport, der ja dann mit der Körperdysmorphenstörung einhergeht, sowas wie, ich bin krank und ich gehe trotzdem zum Sport, damit ich keine Muskelmasse abbaue, so in der einen Woche oder so, ne, dass man trotz Erkältung trainieren geht und dann kann es natürlich den Herzmuskel stark beanspruchen oder halt auch die Genesung einfach verzögern. Oder aber man geht trotz Verletzungen trainieren, was ja dazu führen kann, wenn man sich jetzt Muskelfaserriss geholt hat und dann geht man trotzdem Kreuzheben oder so, dass man sich seinen Rücken durchaus schnell zerstören kann, wenn man den dann nicht vernünftig schont oder so. Oder mit einem Bandscheibenvorfall dann danach wieder trainieren gehen. Also alles auch nicht so super. Plus ein weiterer Punkt ist natürlich Steroidmissbrauch.
Ja, stimmt. Genau.
Ne? Also dass man einfach, was man jetzt sieht bei den Leuten, die professionelles Bodybuilding machen, die werden meistens nicht so alt, ne? Also letztendlich sind ja diese Steroide, sind ja Hormonpräparate, die gehen in deinen Zellkern hinein und sorgen dann halt auch dafür, dass du mehr Muskelmasse ansetzen kannst, sorgen aber dadurch, dass sie sowas wie Wachstumsprozesse beschleunigen in deinem Körper, auch dafür, dass andere Wachstumsprozesse beschleunigt werden. Das heißt, der Herzmuskel vergrößert sich und verdickt sich, wodurch das Herz am Ende schwächer wird. Also es ist nicht positiv, auch wenn es gut klingt eigentlich. Und auch andere, also die Alterungsprozesse zum Beispiel im Körper werden halt stark beschleunigt. Ne? Also deine Organe altern schneller. Plus du hast noch weitere Nebeneffekte, ne? Sowas wie Haarausfall oder diese Testosteronakne, die du dann teilweise entwickelst. Also das sind ja auch männliche Hormone, die da teilweise eingenommen werden, ne? Und du machst da schon Raubbau an deinem Körper zugunsten der Muskulosität, die dann aber ja tatsächlich erstens auch an das Training gekoppelt ist und zweitens auch relativ schnell nach Absetzen dieser Stoffe oder des Stoffs, wie man in der Fitnessszene sagt, dann auch wieder abbauen, was dann auch wiederum so eine Sucht begünstigt, ne? Weil du musst es ja weiternehmen.
Da geht wieder der Teufelskreis dann los. Ne? Ja. Und das ist dann auch sehr, sehr schwer, da wieder zu entrinnen, weil es ja, also auch da wieder der positive Effekt natürlich da ist, wenn du das alles weitermachst und du die langfristigen Auswirkungen erst ja viel, viel später merkst. Und dadurch ist es extrem schwierig, auch da eine Compliance irgendwie zu entwickeln, dass das wirklich nicht gut für einen ist, weil es ja letztendlich kurzfristig zumindest zu dem Effekt und zu dem Ziel führt, das man erreichen möchte, nämlich sich irgendwie besser, muskulöser in dem Fall und sportlicher zu fühlen.
Ja, und das ist wieder so die Bevorzugung der kurzfristigen Belohnung vor den langfristigen.
Da sind wir wieder bei
der Belohnungsaufschub, genau. Der Gute. Na, also es geht natürlich auch schneller, so also man kommt schneller zu Ergebnissen letztendlich, gerade wenn man trainiert, wenn man dann stofft, ne? Dann hat man halt, ist man schneller aufgepumpt so und ja, was brauche ich später mit meinem Körper? Ich bin jetzt jung.
Genau, und das muss ja gar nicht so sein. Mhm. Helmut Kohl hat ja auch geraucht und ist.
Helmut Schmidt.
Helmut Schmidt, genau. Helmut Kohl, oh Gott.
Ja, genau. Ja. Bei mir passiert das nicht. Ne? Es sind immer nur die anderen.
Ja, genau,
ne?
Es sind die anderen. Ja. Das ist ja bei fast allen Süchten, Verhaltensweisen, die negativ sind und so weiter, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ist das ja ganz häufig so, dass die positiven Effekte, die kurzfristig da sind, einfach viel mehr überwiegen, weil wir die langfristigen nicht so richtig abschätzen können.
Ja.
Genau.
Ja, und das spielt hier auch eine Rolle, aber natürlich auch irgendwo, auch hier wieder die Angst vor Ablehnung, also gerade die Angst jetzt, als Mann, sag ich jetzt mal, ein Lauch zu sein oder so, oder halt nicht so viel Erfolg bei Frauen zu haben oder von männlichen Freunden aufgezogen zu werden, ne, wenn man halt nicht die Muskeln mitbringt, die eigentlich als männlich dann optimalerweise gelten würden. Ja, und dieser Raubbau kann also einerseits die körperlichen Folgen haben, teilweise vielleicht sogar noch viel mehr als die KDS an sich, ne, weil du mit solchen Stoffen halt nachhelfen kannst, obwohl bei der KDS gibt es auch Leute, die, fand ich ganz gruselig, habe ich mal in einem Artikel gelesen, wo eine berichtet hat, dass sie sich die Zähne waren ihr zu spitzen, dann hat sie sich die selber einfach abgefeilt. Mit so einer Werkzeugfeile. So, also die, dass teilweise Selbstbehandlungen auch durchgeführt
werden. Ich stelle mir gerade das Geräusch vor. Und
das ist ganz noch schlimmer furchtbar. Als Kreide oder Fingernägel auf so einer. Ihr wisst, was wir meinen. Ja. Ne? Dieses Ich kann es nicht mehr nachmachen, aber unschön. Und man will sich auch nicht die Vibration im Mund vorstellen. Also, und wenn dich das dazu antreibt, sowas zu machen, das ist halt auch schon hart. Ne? Oder auch andere, sowas wie, na, das hast du auch irgendwie in der Kosmetikindustrie ist ja auch mal die Frage, okay, wo ist die Grenze zwischen, ich hau mir einen Nadelroller ins Gesicht und habe dann überall blutende Stellen, aber es ist ja gut für die Durchblutung und dadurch gehen Pickelmale weg oder Altersflecken oder was weiß ich. Ne?
Oder, es gibt ja dieses Vampirlifting auch. Ne?
Vampirlifting?
Ja,
okay.
Kennst du das? Nee. Das ist sowas Ähnliches, da werden dir Kosmetikerinnen dürfen mich sehr gerne korrigieren, hauchdünne Nadeln durch dein ganzes Gesicht gejagt und dann kriegst du eine Eigenblutunterspritzung. Genau, das sieht ganz, ganz gruselig aus, soll aber einen ganz krassen Effekt machen und alle Celebrities schwören auf sowas.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob alle, aber
ja, die haben dann auch das Geld, das zu bezahlen. Also ich kenne nur diese Dermaroller, ne? Das ist ja schon irgendwie so, wenn du dann damit über die Stirn gehst, ist halt schon nicht so nett vom Gefühl.
Ja, und das ist, dieses Vampirlifting ist, glaube ich, so die High Class davon.
Stufe 2, Stufe 9. 100. Genau. Oh ja, oder irgendwelche Säurepeelings, die man sich dann überall draufhaut. Das ist, ne, dann die Frage, okay, ist das noch normal oder wird es schon exzessiv so? Und gerade
ich glaube, da kommt es aber zum Beispiel auch auf die Häufigkeiten wieder an. Ne? Also wenn ich das einmal im Jahr mache zum Beispiel, also ich habe da keine Erfahrungswerte, was jetzt häufig ist und was nicht häufig ist, aber alle Stoffe, die ich nutze, die ich häufiger nutze als vielleicht auch empfohlen von Fachpersonal, die sich wirklich damit auskennen, da ist dann natürlich die Frage, warum mache ich das? Weil ich das wirklich brauche, weil auch vielleicht da gesagt wird, okay, bei dir machen wir das jetzt einfach mal oder weil ich das Bedürfnis habe, das zu machen, weil ich mich sonst ganz schlecht fühle.
Ja.
Auch da muss man wieder so ein Stück weit abwägen.
Genau. Also hier, die Grenzfrage ist, glaube ich, etwas, da kommen wir nie von los, ne? Also, okay. Die Frage ist aber, okay, wenn wir jetzt wirklich jemanden haben, der darunter leidet, was kann der tun?
Sich in erster Linie darüber bewusst werden, finde ich. Also das, was du gerade gesagt hast, ganz am Anfang hattest du gesagt, das ist so eine Schamkrankheit. Und ich glaube, das Stigma durch eben Aufklärung, durch Artikel darüber lesen und auch festzustellen, dass das eine Erkrankung ist, die viel häufiger vorkommt, als wir uns vorstellen können, weil eben so wenig darüber gesprochen wird, da mal ein Stigma abzubauen und für sich auch klarzumachen, es ist völlig in Ordnung, wenn ich Hilfe brauche. Das ist vielleicht erstmal ein erster Schritt. Und sich dann zu trauen und das auch ganz offen anzusprechen, vielleicht auch mal tatsächlich mit guten Freunden erstmal darüber zu sprechen, zu sagen, hey, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe da einen Makel oder sonst irgendwas und ich komme da nicht von los, ich beschäftige mich damit. und dann auch eine ehrliche Antwort mit denen zu vereinbaren, damit man da erstmal gucken kann, okay, habe ich so einen Realitätscheck, um mir dann professionelle Hilfe und Unterstützung holen zu können. Und das kann ein Psychotherapeut, das ist in Kliniken, in Institutsambulanzen, es geht aber auch, würde ich sagen, in der psychologischen Beratung für eine Ersteinschätzung. All diese Dinge funktionieren. Es gibt tolle Selbsthilfegruppen in diesem Bereich auch, weil das eben so ein doch differenziertes Störungs- und Erkrankungsbild ist. Und dass man auch da wieder feststellt, okay, ich bin gar nicht alleine damit. Das ist, glaube ich, ein erster Schritt. Also ja, die Scham abbauen und sich auch mal vielleicht zu überlegen, was ist denn eigentlich Scham? Hm. Ne, wann schäme ich mich denn sonst? Und war das berechtigt? Also, dass man so einen Abgleich mit sich selber machen kann.
Ich glaube, das Thema Selbsthilfe habe ich jetzt gerade noch mal so im Kopf. Das kann ja auch sehr wirklich, also ich kenne natürlich eher so die psychotherapeutische Perspektive, auch wenn ich keine Psychotherapeutin bin, aber durch meine Arbeit in der klinischen Psychologie früher und dadurch, dass meine Doktormutter unter anderem das als so ein Spezialthema hatte, körperdysmorphische Störung, und wir halt auch viele solche Studien halt dazu gemacht haben, glaube ich, hört man häufig sowas, was kann man verhaltenstherapeutisch machen? Also Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie ist auch die am besten evidenzbasierte Behandlung tatsächlich. Und da wird Verschiedenes gemacht, ne? Verhaltensexperimente, das heißt Sicherheitsverhaltensweisen wie dieses Camouflaging, also das Schminken oder Verdecken oder auch dieses Checking, also dieses ständig im Spiegel checken zum Beispiel, kann man das zu unterlassen.
Genau, das
übrigens eine andere Sicherheitsverhaltensweise, die auch noch häufig auftritt, ist tatsächlich das Gegenteil von dem Checking, und zwar Spiegelvermeidung. Du hast so diese Ambivalenz zwischen, ich muss immer kontrollieren, ob mein Makel verdeckt ist oder ob ich okay aussehe. Auf der anderen Seite hast du die Leute, die sich selber im Spiegel gar nicht anschauen können und wirklich alle spiegelnden Oberflächen vermeiden, auch manchmal gar keine Spiegel zu Hause haben tatsächlich und auch an Schaufenstern immer so mit abgewandtem Blick vorbeigehen. Und da gibt es wiederum noch eine andere interessante Technik, und zwar Spiegelexposition, ne, dass du dann halt das Gegenteil machst. Also du stellst die Leute vor den Spiegel und vor so einen Ganzkörperspiegel oder wenn es das Gesicht betrifft, dann halt auch ein kleinerer Spiegel. Ja, und die sollen sich halt einfach neutral anschauen. Ne? Mhm. Also entweder ertragen lernen, sich zu sehen, oder aber auch so mit gelenkten Aufmerksamkeitsausrichtungen, also bestimmte Körperteile anzuschauen und dich halt ganzheitlicher zu betrachten, also den Fokus mehr darauf zu legen, was dein Körper alles für dich tut, wie dein Körper im Ganzen wirkt, sodass du, was auch so einige Studien finden zur KDS, dass du sehr fokussiert bist auf Details, also auch so auf in der Wahrnehmung anderer Gesichter, sehr viel fokussierter auf einzelne Gesichtsmerkmale statt auf das ganze Gesicht, dass du halt lernst, dich selber ganzheitlicher wahrzunehmen, indem du einfach deine selektive Aufmerksamkeit beim Blick in den Spiegel anders zu lenken lernst. Ja. Ne? Und da werden dann teilweise auch in den Sitzungen über eine Viertelstunde oder 30 Minuten diese Spiegelexposition gemacht, wo dann natürlich auch nachher darüber gesprochen wird, wie hast du dich dabei gefühlt? Hast du gemerkt, dass sich etwas verändert hat in deinem Empfinden, während du dich angeschaut hast? Hast du vielleicht auch Sachen an dir entdeckt, die du schön findest? Oder was findest du besonders schön an dir? Was hätte vielleicht jemand anders gedacht, der dich jetzt angesehen hätte, wenn er dich so gesehen hätte, wie du dich angeguckt hast? Ne? Also von daher, das kann noch eine Technik sein und auch
Entschuldigung. Da muss aber vorher auch ganz viel therapeutische Beziehung geleistet worden sein. Ne? Also weil, es bringt überhaupt nichts, jemanden in der ersten Sitzung davor zu stellen.
Das wird auch nicht passieren.
Das wird weder passieren, noch wird das funktionieren. Ja. Und was vielleicht da auch nochmal ganz cool ist, wenn man solche Expositionstrainings macht, dass man dann auch diese Angstkurve nochmal bespricht. Weil es ist ja in jedem Fall mit einer Angst in irgendeiner Form versehen, und Angst hält ja tatsächlich nur eine bestimmte Zeit in seinem Maximum an. Und diese gilt es zu überwinden, um dann mal zu schauen, okay, wo geht denn eigentlich die Angst runter und ab wann haben wir es denn eigentlich geschafft und wie lange mussten wir das denn aushalten können und lernen? Und dann den Fokus nochmal zu verschieben, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ja, und dann also neben solchen Verhaltensweisen, hat jetzt auch noch einen großen kognitiven Anteil schon gehabt, aber trotzdem, also Verhaltensexperimente auch, dir passiert nichts, wenn du ohne Mütze einkaufen gehst. So, die Leute gucken dich nicht komisch an, ne?
Ja.
Keiner behandelt dich schlechter, als wenn du mit Mütze einkaufen gehst, zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe oben ein schütteres Haar oder sowas. Mhm. Ne? Oder du gehst ohne Make-up raus, so dass sich die Leute dann nicht anders behandeln werden. Und das wahrscheinlich niemandem so auffällt, weil wir haben ja immer auch diesen Spotlight-Effekt, dass wir denken, wir fallen allen auf und eigentlich fallen wir niemandem so richtig auf.
Ja.
So, wir sind allen egal. Da gibt es ja diese Studie, wo jemand so ein ganz peinliches T-Shirt irgendwie, was war das? Jetzt erzähle ich wahrscheinlich irgendeinen Quatsch, aber ich glaube, mit so einer total kitschigen Ente drauf oder so, dann irgendwo lang gehen sollte und der sollte dann sagen, was die anderen Leute wohl über ihn gedacht haben und dachte, dass sie wahrscheinlich gedacht haben, was ist das für ein Idiot?
Mhm.
Und dann haben sie die anderen Leute gefragt und keinem war das überhaupt aufgefallen, dass der irgendwas Komisches auf seinem T-Shirt drauf hatte.
Ja,
ne?
Ja,
also
ja.
Das ist ja auch so eine verzerrte Wahrnehmung einfach, dass wir uns selbst und die Bedeutung von uns für andere Menschen überschätzen. Und das kann man deswegen auch wirklich relativ zuverlässig therapeutisch nutzen. Ne?
Mhm.
Was es auch noch gibt, natürlich allgemein die kognitive Umstrukturierung. Ich wollte grad
sagen, ne? Sokratischer Dialog, kognitive Umstrukturierung, das sind ja alles so, also das sind ja so die Nonplusultras in der Verhaltenstherapie.
Genau, dass
genau.
Du halt guckst, okay, ist das, ist es wirklich jetzt, also liegt es wirklich alles daran, dass ich so hässlich bin? Ist es wirklich so katastrophal, was ich mir ausmale, was passiert, wenn ich ohne Make-up aus dem Haus gehe oder so, kann ich vielleicht andere Ursachen finden dafür, was mir irgendwie passiert ist. Also wenn ich jetzt aufgrund meines Aussehens zum Beispiel als Kind gehänselt wurde, was ein häufiger Auslöser für KDS-Symptomatik ist, also wie Studien auch zeigen, unter anderem eine von uns, die wir gemacht haben 2019, ist tatsächlich so die Sache, okay, haben dich vielleicht die Kinder damals gehänselt, aus Gruppenzwang oder weil sie selber unsicher waren, du vielleicht einfach gerade dummerweise da warst als Opfer oder bist neu in die Schule gekommen und keiner kannte dich, du hattest noch keine Allianzen oder Freunde und deswegen warst du leichte Beute, so nach dem Motto, und es hat gar nichts mit deinem Aussehen tatsächlich zu tun und das vielleicht, was weiß ich, du aufgezogen wurdest, weil deine Ohren ein kleines bisschen abstehen, aber eigentlich ist es total geringfügig, aber für dich, weil du diese Lebenserfahrung gemacht hast, hat es einen überbordenden Wert, ne? Und du fokussierst dich extrem auf diese minimale Abweichung von der Norm dann halt, bis zu einer sozialen Isolation ja teilweise, ne? Also damit auch umzugehen, dass du andere Ursachen findest zum Beispiel.
Und da kommt es auch so ein bisschen darauf an, zu gucken, wie alt solche Verletzungen sind, ne? Also das, es gibt ja so die Theorie, dass es ganz viele Mini-Traumata gibt, ne? Und also, dass es nicht nur nach ICD-10 oder DSM-5 die Art von Traumatisierung gibt, sondern eben auch so Mini-Traumata. Und dass das ja auch eine Art von Mini-Traumatisierung oder auch eine heftigen sein könnte. Also je nachdem, wie weit Mobbing führt, kann es auch eine sehr starke Traumatisierung werden.
Ja.
Auch da nochmal zu gucken, wie alt ist denn eigentlich diese Verletzung? Wer sagt das denn da eigentlich? Das hat so ein bisschen klärungsorientierte Psychotherapie mit sich, mal zu schauen, welche Schemata kann ich denn auflösen dadurch? Wo kommen die denn her? Wie alt sind die? Wer hat die gesagt? Sind das denn tatsächlich meine Gedanken?
Mhm.
Oder sind das die Gedanken, und das hat auch wieder, das ist ja auch so ein bisschen kognitive Umstrukturierung, sind das Gedanken, die mir immer und immer wieder gesagt wurden und die darf ich aber auch irgendwann ablegen, weil sie gar nicht mehr da sind und auch weil diese Menschen vielleicht gar nicht mehr in meinem Leben sind.
Ja.
Das heißt, ich darf mich auch von denen verabschieden und dann sind wir auch schon wieder bei so einem Trauerprozess, weil das finde ich auch immer, wird immer wieder vergessen, wenn ich mich permanent mit einem Makel beschäftige und den loslassen muss, ist ja auch wieder die Frage, was habe ich denn dann? Ne? Also dann fällt ja auch ganz viel Zeit wieder weg, die ich dann neu befüllen muss. Das heißt, auch da muss ich wieder Handlungsalternativen für mich finden, muss zum einen diese Emotionen alle wahrnehmen, die damit verbunden sind, also so ein Emotionstraining, aber auch körperbezogenes Training, um mal zu schauen, welche Körperreaktion ist denn eigentlich noch eine angemessene eigentlich, weil ich ja vorher dieses Detailverliebte vielleicht auch hatte, dass ich das neu erlerne. Und dass ich dann auch meine Emotionen nochmal anders einordnen kann. Das kann ich mit so einem Skill-Training zum Beispiel machen, dass ich mir so Skill-Ampeln baue und dann schaue, okay, wenn meine Angst jetzt zu hoch wird, das nutzt man ja ganz viel bei der DBT, also bei der dialektisch-behavioralen Therapie nach Lineham. Wow, sorry, jetzt war ich auch beeindruckt von mir kurz. das machst du ja ganz viel bei Borderline-Patienten und Patientinnen, dass du halt guckst, okay, welche Skills kann ich nutzen, wenn die Angst und Anspannung zu groß wird, um dann nochmal zu schauen, wie kann ich denn langfristig dafür sorgen, dass ich gar nicht in diese hohen Anspannungsbereiche komme, sondern schon kurzfristig intervenieren kann. Und dann eben diese Beschäftigung und dieses Vermeiden stückweise sukzessive abbauen kann. Ich glaube, was man auch da sagen muss, das ist auch wieder ein langfristiger Prozess, und das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert, sondern dass ganz, ganz, ganz viele Bausteine einfach miteinander interagieren müssen.
Ja. Ja, und auch nochmal, um zum Thema Muskeldysmorphie zu kommen, da dachte ich jetzt gerade auch nochmal, wo du das meintest mit dem Mini-Traumata, also das kann ja auch sehr häufig, ne, bedingt sein durch solche Teasing-Erfahrungen. Also jetzt gerade, denke ich, in der Pubertät bei Jungen. Das ist auch was, ich weiß gar nicht, ob es dazu Studien gibt. Sie werden mir jetzt noch nicht bekannt, aber Nahfeldempirie, also das, was man als Wissenschaftler nie heranziehen sollte, die anekdotische Evidenz sagt mir, dass die Leute, die wirklich so in die Richtung von Muskeldysmorphie gehen, häufig die sind, die entweder als Jugendliche oder auch als junge Männer noch einen sehr zierlichen Körperbau hatten oder übergewichtig waren. Mhm. Also, ne, dass in irgendeiner Art und Weise da schon eine Abweichung von der Norm, von diesem, man nennt das ja den sogenannten mesomorphen Körpertyp, der das Ideal eigentlich darstellt, ne, dass du dann, ich glaube, ektomorph ist der ganz dünne, schmächtige, dass du eher so warst. Das sind die breiten Schultern und dann schmale Taille und Taillen zu Hüftverhältnis 1 ungefähr, also gleich weit dann. Und dann, jetzt habe ich wieder den dritten, den etwas übergewichtigeren Typ oder den fülligeren Typ, habe ich jetzt wieder vergessen, als Ektomorph, Mesomorph und könnt ihr uns ja dann noch mal aufklären.
Schreibt das in die Kommentare. Genau.
Ja, aber
das ist ein Quiz. Wird abgefragt.
Genau. Leistungstest beim nächsten Podcast. Wir machen ein Gewinnspiel draus. Genau. Nein, aber dass genau sowas auch dazu führen kann, dass man dann natürlich auch gewissen Hänseleien ausgesetzt ist. Ne? Ähnlich wie jetzt zum Beispiel durch Übergewicht bei Frauen sehr häufig, ne? Oder auch andere Körpermerkmale.
Ja.
Dass das auch hier eine Ursache sein kann. Und glaube ich, auch etwas ist, was gerade bei den Herren der Schöpfung so abgetan wird nach dem Motto, stell dich doch nicht so an. Darf jetzt ja nicht, was regst du dich über sowas auf? Was bist du für ein Schwächling, wie du dann schon sagtest? Ne? Also gerade da nicht schwach dastehen zu wollen, dass es einen dann trifft nochmal zusätzlich.
Ja,
ne?
Ja. Und da ist vielleicht auch, also wenn man so ein bisschen auch in die entwicklungspsychologische Richtung guckt, vielleicht auch die Stärkung von Kindern und Jugendlichen in diesem Bereich nochmal schon so primärpräventiv zu schauen, wie kann ich Kinder und Jugendliche stärken, gegenüber solchen Hänseleien und Mobbing-Attacken umzugehen, wie kann ich denen auch eine Kompetenz beibringen, dass sie ihren eigenen Körper als wertschätzend und dankbar wahrnehmen können, was hilft denen, ihren Selbstwert zu stärken. Und wie kann ich mich auch adäquat gegen sowas wehren?
Ja.
Weil letztendlich, wenn du einmal in diesem Mobbing-Strudel drin bist, ist es ja auch sehr, sehr schwer für einen Betroffenen oder eine Betroffene, da wieder rauszukommen.
Ja.
Weil es ganz häufig ja so eine Eigendynamik gibt. Aber dazu wollten wir ja auch nochmal einen eigenen Podcast machen.
Das machen wir dann. Aber ich denke mal, da haben wir jetzt schon einige Punkte angesprochen, die therapeutisch gemacht werden. Also auf jeden Fall, wie du gesagt hast, erstmal irgendwie sich zu informieren und sowohl die Einsicht zu entwickeln. Also das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ich eben noch im Kopf hatte, dass ja ganz häufig hat es auch so leicht psychotische Züge bei der KDS. Das heißt, dass es so wahnhafte Vorstellungen sind und die Leute dann manchmal gar nicht merken, dass es nur, also dass es eine Übertreibung ist. Und da kann tatsächlich mal helfen, ist vielleicht abklären zu lassen, ne? Also einfach mal mit jemand, der sich auskennt, dazu zu sprechen, also mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Und auf der anderen Seite sich klar werden, okay, es ist wahrscheinlich ein viel weiter verbreitetes Störungsbild, worüber viele nicht sprechen, weil sie sich eben dafür schämen, dass sie davon betroffen sind. Wenn es euch belastet oder wenn ihr jemanden kennt, den es belastet, vielleicht auch Mut zureden, sich damit zu beschäftigen und wissen, dass kognitive Verhaltenstherapie eine ganz gute Wirksamkeit tatsächlich hat. In Meta-Analysen zeigt sich das auch, dass zumindest so in einem gewissen Zeitraum, der als Follow-up nach so einer Therapiestudie erfasst wird, die Effekte dann halt auch stabil sind und Ich habe einmal die Frage bekommen, kann man da komplett von geheilt werden? Das ist immer so ein bisschen die Frage bei psychischen Erkrankungen.
Ich wollte gerade
sagen,
ja.
Also letztendlich kann man auf jeden Fall die Symptome so lindern, dass man nicht mehr darunter leidet und dass man in seinem Alltag und im interpersonellen Umgang mit anderen Menschen halt nicht mehr so stark dadurch eingeschränkt ist. Und ich glaube, das sollte da eher das Ziel sein, dass man Schritte zu einem unbeschwerteren Leben macht, ohne dass man jetzt sagt, ich möchte diese Gedanken gar nicht mehr haben.
Ja.
Ne? Und aber für diese Schritte gibt es halt gute Interventionen, wo auch Personen, die sich entweder auf sowas spezialisiert haben oder auch allgemein Zwangserkrankungen, die da viel Erfahrung haben. Es gibt zum Beispiel eine private Klinik, Schönklinik, glaube ich, in Bad Bramstedt, die sehr darauf spezialisiert sind. Ist natürlich dann stationärer Aufenthalt meistens, aber die sich sehr gut damit auskennen mit KDS und den verwandten Zwangsstörungen. Bildern und dass man da sich einfach informiert, Hilfe in Anspruch nimmt. Ich weiß, wir haben das ja schon mal gehabt zum Thema Wege zur Psychotherapie.
Ja,
es ist
ja.
häufig schwierig, aber ja. Gerade wenn es einen so belastet, dass man auch ein bisschen dranbleibt und guckt, was man an Hilfe bekommen kann und vielleicht auch mal gucken nach Selbsthilfe, weil es kann ja vielleicht auch einfach aus der zwischenmenschlichen Dynamik helfen, dass man sieht, andere Menschen, die man ja. selber vielleicht überhaupt nicht als irgendwie hässlich empfindet, empfinden sich selbst als hässlich, was einem so ein Realitätscheck abgeben kann bezüglich der eigenen Wahrnehmung, ne? Weil man dann sieht, okay, wer sonst betroffen ist, wie sehen die denn aus? Aber die sehen doch eigentlich ganz gut aus und so, was haben die denn? So, dann auch zu sagen, okay, ja, okay, vielleicht ist es bei mir auch so, dass es verzerrt ist, was ich als schlimm wahrnehme.
Ja.
Ne? Also auch da
und
mal schauen.
Genau, und vielleicht auch einfach, also einfach ist das alles nicht, aber mal zu sich auch immer wieder zu reflektieren, wenn ich diese Einsicht habe, dass es möglicherweise eine verzerrte Wahrnehmung sein könnte, dann hilft mir vielleicht schon das Wissen darum, dass es eine verzerrte Wahrnehmung gibt. Also ich muss ja erstmal das Verstehen lernen, dass es auch etwas anderes gibt als das, was ich sehe, nämlich dass es noch außerhalb meiner Wahrnehmung noch andere Wahrnehmungen gibt. Und was wir zum Beispiel in der systemischen ganz häufig machen, ist, dass wir halt die Fragen über Dritte machen. Also würde meine beste Freundin das auch so sehen? Oder wenn wir jetzt den Nachbarn von der Straße fragen würden, würden wir das auch so sehen? Auch diese Fragen kann ich mir immer mal wieder selber stellen. Und wenn ich es schaffe, da diesen Perspektivwechsel einzunehmen, dann kann ich mich zumindest aus diesem Gedankenstrudel so ein bisschen rausnehmen. Und was ich vielleicht auch nochmal ganz wichtig finde, selbst wenn ich glaube, also selbst wenn ich davon überzeugt bin, dass das möglicherweise nicht in so einen krankhaften Bereich gehen könnte, ich aber mir gar nicht so sicher bin, ist das einmal abklären zu lassen immer sinnvoller und niemand in unserer professionellen Branche wird da irgendetwas gegen sagen oder wird dann auslachen oder sonst irgendwas. Das wird nicht passieren.
Ja.
Also ich breche jetzt gerade eine Lanze für alle Kollegen und Kolleginnen. Genau, aber das lieber einmal mehr abklären lassen und lieber einmal mehr sagen, okay, hier ist vielleicht etwas oder es geht in diese Richtung, als dass es zu spät ist und wir dann das dann einfach doppelt anstrengend ist für alle Beteiligten.
Genau. Das ist doch ein sinnvolles Schlusswort,
ja,
dass wir jetzt ein paar mögliche Wege gezeigt haben und ihr hoffentlich auch aufgeklärter seid über dieses Störungsbild und vielleicht, wenn ihr selber betroffen seid oder denkt, ihr könntet betroffen sein oder Leute kennt, dann auch weiter Aufklärungsarbeit machen könnt darüber. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Für heute sagen wir erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Genau, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.